Ich weiß nicht, in welchem schlechten Film ich das erste Mal gesehen habe. Dieses Inshallah, dieser Begriff, also den habe ich im realen Leben erst wesentlich später kennengelernt und auch da wesentlich seltener, als er in Filmen irgendwie so vorkam. Die Idee hinter Inshallah ist, das ist halt Allahs Wille. Also so will er das halt. Und dann muss man das so hinnehmen. Der König ist ein Idiot, Inshallah. Es gibt kein fließendes Wasser, Inshallah. Also ist das halt. Ja? Das ist immer viel leichter in einer anderen Kultur festzustellen, weil auf anderen Kulturen rumzuhacken ist immer leichter. Also das ist immer ein bisschen entspannter. Das war bei uns ja genauso. Also im Mittelalter war der König einfach von Gott gesetzt. Ja? Das war ein Idiot, eingesetzt von Gottes Gnaden. Da konnte man nichts gegen tun. Und wenn was dagegen getan wurde, hat man sich ja gegen Gott selbst aufgelehnt, der so eingesetzt hat. Also das Konzept ist uns nicht unbekannt in unserer Geschichte. Das kommt übrigens so ganz hintenrum so ein bisschen wieder in unsere Gesellschaft rein, nachdem wir das eigentlich verhältnismäßig lange versucht haben, aktiv zu bekämpfen, über den Begriff des Karmas. Da ist ja eine ganz lustige Geschichte passiert. Also es gibt eine Gruppe von Leuten, die in Indien auf sehr verschiedene Art und Weise, sehr, sehr verschiedene Art und Weise, irgendwie über Wiedergeburt nachdenkt. Irgendwann haben dann die Engländer beschlossen, dass alle Inder zusammen eine Religion haben, den sogenannten Hinduismus. Das wussten die Inder bis dahin nicht, dass sie dieselbe Religion haben. Bis dahin dachten sie eigentlich, dass jeder verschiedenen Göttern und so weiter, ne, das waren eigentlich, also es war ein englischer Zensus, der das dann irgendwann mal beschlossen hat, dass die dann ankreuzen sollen, ich bin Hindu. Ne, so das, also irgendwann wurde also aus lauter Stammesvorstellungen und Lokalgottheiten, Geschichten und so weiter, wurde dann irgendwann sowas wie der Hinduismus. Und der Hinduismus versucht, dem Rad der Wiedergeburt zu entkommen. Das eigentlich Schreckliche ist, dass man wiedergeboren wird. Das ist ganz fürchterlich. Und wenn man dann wiedergeboren wird, dann bringt man ein Karma mit aus seinem alten Leben, dass man nun versucht, sozusagen runterzuarbeiten. Oder wenn man blöd ist, dann wird das Karma sogar noch schwerer und dann ist die nächste Wiedergeburt sowieso vorprogrammiert und die ist dann noch ein bisschen blöder. Also so ist das Konzept. Daraus wurde auf dem Weg nach Westen, also irgendwo im Ural, muss es dann zu einer wundersamen also auf einmal hat sich das Konzept umgedreht. Ja, also die Inder versuchen, der Wiedergeburt zu entkommen. Und im Westen war das eine gute Nachricht, die Wiedergeburt. Ist total witzig. Also irgendwo im Ural hat es eine wundersame Inhaltsvermischung gegeben. Und jetzt glauben tatsächlich in Deutschland über 40% der Leute, dass sie wiedergeboren werden. Also wenn man so Umfragen macht. Übrigens ganz viele von denen, die glauben, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, also die das ankreuzen, viele von denen kreuzen auch an, dass sie wiedergeboren werden. Okay. Also das sind zwei sich in Details widersprechende Konzepte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ne? Was ich aber beschreiben will, ist, es gibt irgendwie was in uns, das sich immer wieder Wege bahnt. Es gibt etwas in uns, das irgendwie da ankommen will, es ist so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Und irgendwie braucht es richtig Energie, einen Gedanken hochzufahren, der sagt, nein, man kann was ändern. Man ist nicht, ich sage es jetzt mal so im Umgangssprachlich, man ist nicht das Opfer seiner Umstände. Eins der Dinge, die, glaube ich, zum Erwachsenwerden dazugehören, ist, dass man irgendwann mal sagt, ich bin nicht das Opfer meiner Umstände, ich bin der Täter meines Lebens. Also bei allem, was mir passiert ist, bei allem, was mir geschieht, bei all den Rahmenbedingungen, in die ich reingestellt bin, und das wäre ja illusorisch zu sagen, Rahmenbedingungen sind völlig egal, alle haben dieselben Chancen, völlig egal, ob du irgendwo in der Sahelzone am Rande eines Bauerngehöftes geboren wurdest oder ob du in Nordfriesland inmitten saftiger Weiden irgendwie geboren wurdest. So, ne, das ist ja illusorisch zu sagen, die Startbedingungen sind alle gleich, das ist ja Quatsch. Wir haben Umstände, mit denen wir zu tun haben. Aber auszusteigen aus der Opferrolle seines Lebens und zu sagen, ich habe Verantwortung für mein Leben, gehört ja so zu den Sachen, die irgendwie zum Erwachsenwerden dazugehören. Das ist irgendwie so der, wenn das jemandem gelingt, zu sagen, ich habe Verantwortung für das, was ich tue, denke, fühle, dann ist das schon ziemlich erwachsen. Viele brauchen dafür mehr als ein Leben und schaffen das nie. Wenn man sich das Buch Hiob anguckt, viele von uns haben das die letzten Wochen gelesen. Wir sind jetzt, glaube ich, Kapitel 13 heute. Ich habe jetzt die letzten Tage nochmal diese Passagen mehrfach gelesen. Dann ist das ja eins von diesen Sachen, die ringen damit, warum geht es Hiob so, wie es ihm geht? Warum ist das so? Und eine Antwort wäre ja zu sagen, Inshallah. Eine Antwort wäre zu sagen, so ist das halt. So wollte Gott das und ja, jetzt frisst das. So, ne? Also es wäre ja eine mögliche Variante. Die Antworten, die in Hiob formuliert werden, von den Freunden und von Hiob sind sehr unterschiedlich. Hiobs Freunde sagen, dass es dir so geht, wie es dir geht, wird schnell ein Ende finden, wenn du umkehrst von deiner Schuld, die du jetzt vielleicht noch nicht so ganz erkennst, aber das wird dir der Herr auch bald schenken. Und wenn dir das dann geschenkt ist und du dann davon umkehrst, wird alles wieder gut. Du bist doch eigentlich ein netter Kerl. Ja, also alles, was du jetzt noch machen musst, ist irgendwie so ein bisschen umkehren. Wir wissen nicht so richtig von was, wir wissen auch nicht so richtig wohin, aber das wird schon noch kommen. Heute oder morgen. Das Fatale ist, dass Hiob in diesem Staubloch, in dem er sitzt, schon eine ganze Ecke sitzt und auf heute und morgen nicht mehr so recht hoffen mag. Und Hiob kennt sich. Es gibt einen Vers, den ich sehr liebe in der Bibel, da heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Wir wissen nicht, was im Herzen eines Menschen vor sich geht. Ich weiß nicht, ob du jetzt in diesem Moment gerade philosophierst über den Ausgang der Bundesliga oder ob du wirklich hier bei dieser Predigt bist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du gerade irgendwie dabei bist, deinen nächsten Facebook-Post vorzubereiten oder ob du tatsächlich mit Herzen hier jetzt bist und sagst, mir geht es jetzt gerade um Gott. Das weiß ich nicht. Und nur weil mich einer interessiert anguckt, glaubt's mir, ich war auch Schüler, ja, das sagt gar nichts. Ja, das sagt überhaupt nichts. Gott sieht das Herz, wir nicht. Das einzige Herz, von dem ich ein bisschen mehr weiß, ist mein eigenes. Da weiß ich ein bisschen mehr. Da befürchte ich, dass auch an dieser Stelle Gott wesentlich mehr weiß als ich. Aber zumindest ist da schon eine gewisse Gesprächsbasis gegeben. Also wir wissen schon ein bisschen mehr voneinander. Also eher zumindest von mir. Und Hiob sagt, nee, Leute, so nicht. So nicht. Ich sitze jetzt hier nicht in dieser Grube und meine Kinder sind tot und mein Reichtum ist dahin und ich kratze mir die Haut auf, weil ich irgendwie Mist gemacht habe. Ich kenne auch mein Leben. Also ich meine, ich verstehe ja irgendwie, dass ihr, so blöd wie ihr seid, denkt, dass es einen Grund gibt in meinem Leben, also ich übersetze das jetzt nur sehr vorsichtig ins heutige Deutsch, was er eigentlich denen sagt, ne? Aber ich weiß doch, was in meinem Leben los ist. Und das Spannende ist, dass Hiob an dieser Stelle in die Offensive geht und dass er Gott anspricht und sagt, Gott, weißt du, was wir eigentlich mal bräuchten, ist ein fairer Wettstreit. Du müsstest deine Macht ablegen. Du müsstest deine Allwissenheit ablegen und müsstest mal so ehrlich von Angesicht zu Angesicht mit mir in die Arena treten. Und dann lass uns mal miteinander machen. Weil wenn wir mein Leben verhandeln, dann wissen wir doch beide, du Gott und ich, wir wissen doch beide, dass ich das hier nicht verdient habe. Und er klagt Gott an und sagt, ich kann ja noch nicht mal mit Gott ins Gericht gehen, weil wenn ich mit Gott ins Gericht gehe, ich kriege ja nicht mal den Mund auf in der Gegenwart Gottes. Und wen Gott für schuldig spricht, den spricht er halt für schuldig. Was soll ich denn da machen? Was wir von Hiob lernen können, was wir von ihm lernen können an dieser Stelle ist, Hiob glaubt an einen großen Gott. Wir stehen in der Gefahr, dass wir an weiße Kittel und Kernspinnen glauben. Wir stehen in der Gefahr, dass wir an psychologische Konzepte glauben. Wir sind eigentlich in unserer Gesellschaft durchdrungen von einem Machbarkeitswahn. Irgendwas wird man doch machen können. So wie unsere Vorfahren, die wir alle nicht mehr mit Namen kennen, im Mittelalter eingebettet waren in ein Gott macht, was er will und schier nicht die Energie aufgebracht haben, etwas in ihrem Leben zu ändern. Und es waren eher die Schwierigen, die Unangepassten, die Merkwürdigen, die dann angefangen haben, doch mal Sachen zu tun, Sachen zu ändern, anders zu denken, anders zu machen, mal wegzuziehen, in die Stadt zu ziehen. Aber auf der anderen Seite sind wir heute durchdrungen davon, dass wir sagen, naja, da muss man ja was machen. Da muss man ja was machen. Wie geht man damit um, dass Leute mal nichts machen können? Ich habe gestern im Zug gesessen nach der Hochzeit. Wir waren zu viert. Zwei junge Männer, Brüder, wie sich dann später herausstellte, und ein Mann, vielleicht so 10 Jahre jünger als ich. Ich bin 48, ich denke, der war so eher so Ende 30. Und der hatte seinen blöden kleinen Flugkoffer irgendwie auf den Boden gestellt in so einer Sechserkabine in der Bahn. Der saß da erst alleine und das war so richtig so dieses, ne, betritt bloß nicht dieses Abteil. So, ne, das hatte so diese Ausstrahlung. Ne, und dann war das noch diese Abteile, wo Ruhezone drüber steht. Ja. Du weißt ja, wenn du da reingehst, weißt du schon gar nicht, ob du Hallo sagen darfst. Ne, so. Also irgendwie so. Ne, und das war die Ausstrahlung war auch deutlich, dass das Grüßen eigentlich nicht, ne, irgendwie so hingesetzt. Und dann haben wir, also die Jungs haben sich so ein bisschen miteinander unterhalten und ich habe nichts gesagt. Und der Mann neben mir hat sich, glaube ich, nicht getraut, irgendwie jetzt zu meckern, weil ich ja nichts gesagt habe und auch nicht geguckt habe, als wenn ich die jetzt verbrennen will mit meinen Laseraugen. Er selber guckte irgendwie dreimal bewusst auf diese Ruhezone-Schilder. Ne, so. Also es war schon, es hatte was von zu Hause irgendwie so. Ne, von, naja, und dann ging so die Gespräche. Irgendwann die waren zugange und irgendwie so. Der Mann stieg dann irgendwann aus und hatte offensichtlich, war er körperlich eingeschränkt. Offensichtlich. Der Koffer war auf dem Boden, weil er ihn nicht hochkriegte. Er war, sehr eingeschränkt. Ich weiß nicht, das gibt ja viele Muskeldystrophien oder andere Geschichten, die solche Bewegungsmuster jetzt irgendwie hervorbringen würden. Und er verließ dann irgendwie das Abteil, also weil er dann irgendwann angekommen war. Jetzt konnten wir endlich uns unterhalten, ne? So wie die Spaßbremse war aus dem Abteil. Also wir konnten uns unterhalten und dann fragte ich so ein bisschen, was sie machen und irgendwie sowas. Es ist für mich immer ein netter Einstieg, wie die Leute nach dem Beruf zu fragen, weil irgendwann fragen die zurück. Und dann haben wir irgendwie, und das strotzte vor, ich nehme mein Leben in die Hand. Steht ihr?
Es gibt ja so, ne, dieses, der eine, der, also der wird jetzt demnächst Jura anfangen und es ist die Frage, ob da oder dort, und natürlich wird er das schaffen. Und der andere, der macht Informatik mit Fachgebiet Robotik und künstliche Intelligenz, und ah, du merkst es irgendwie so, ah, oh, ne, wir werden die, also wir, ne, so, du merkst das irgendwie so, ne. Und ich habe mich auf das Spielchen fröhlich eingelassen, wir haben eine halbe Stunde miteinander geredet. Und hat sie alle möglichen Fragen gestellt und irgendwie so. War auch interessant. Ich finde, fast jeder Mensch ist ja interessant. Jeder Mensch ist ein Abbild Gottes und da ist in jedem Menschen was drin. Und irgendwann ganz gegen Ende, nachdem wir dann auch mal so ein bisschen über das Evangelium geredet haben, sie haben dann wirklich gefragt, was ich beruflich mache. Also ganz gegen Ende habe ich gedacht, was wäre gewesen, wenn dieser Mann und diese beiden Jungs miteinander ins Gespräch gekommen wären. Keiner von diesen Jungs kann garantieren, dass nicht morgen eine Diagnose kommt, die sie in 10 Jahren genauso in diesem Zug sitzen lässt wie dieser Mann. Und dieser Mann, also ich spekuliere jetzt mal über ihn, wir waren ja nicht miteinander im Gespräch, wie gesagt, ne, der Mensch sieht nur, was vor Augen ist, ich habe keine Ahnung, was wirklich in ihm ablief, war genervt von der Welt, von allem, von seinem ganzen Umfeld, das war so richtig so ein ah. Wie viel könnten die sich gegenseitig geben? Wie viel hätten die sich geben können? So, und jetzt beamen wir das Ganze mal in den Raum der Gemeinde rein, also hier unter uns. Und das ist eins der Dinge, die wir irgendwie lernen müssen, damit umzugehen, dass es Leute gibt, denen es scheiße geht. Psychisch, körperlich, lebensperspektivmäßig. Ich bin gestern mal bei einer Hochzeit gewesen, ne? Das ist ja eins dieser Geheimnisse des Christentums, ne? Man heiratet jemanden, mit dem man, also das ist ja der Sprung ins absolut Ungewisse, ja? Also man denkt, dass man weiß, wie man da geheiratet hat, aber es ist ja ein Witz, ja? Also man verbringt jetzt ja 70 Jahre miteinander, also manche heiraten später, die machen dann nur 50 Jahre miteinander oder so. Also man springt ja ins absolut Dunkle, da passiert ja so viel die nächsten Jahrzehnte, so viel. Und manche freut das und manche von uns, für die ist das ein Wachstumspotenzial, das sich damit erschließt. Und mit all dem müssen wir irgendwie umgehen. Wir sind umgeben von Dingen, wo wir sagen müssen, das ist so, wie es ist. Das sind die Rahmenbedingungen. Das sind die Kinder, die ich habe. Das ist der Ehepartner, den ich habe. Oder das ist der Partner, den ich nicht habe. Das ist das, was ich bis jetzt durch meine Entscheidung und durch meine Rahmenbedingungen bis heute geschafft habe. Und ich kann nicht zu jedem Zeitpunkt ausbrechen aus meinem Leben und das aus meinem Leben machen, was ich denn so machen will. Also, wir sind reingeworfen in eine Welt, die uns ganz viel Rahmen schenkt oder zumutet. Wir haben eine Nachbarin, die hat ein Kind, das ein Asperger-Syndrom hat, also eine milde Form des Autismus, wenn man so will. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Eins der Dinge, die schwer zu ertragen sind, wenn man Hiob liest und wenn man das nicht immer ständig vom Ende her liest, weil man schon weiß, wie das endet oder so, sondern wenn man sich mal reinstellt in die Situation des Hiob zu diesem Moment, ist das zu ertragen, dass dieser Mann einfach nur Schmerzen hat und dass er ehrlich gesagt keine Perspektive hat. Der sitzt da und was soll er machen? Du kannst ihm nicht helfen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder an einen Punkt in unserem Leben kommen, wo wir ehrlich sagen können, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Dafür ist tatsächlich heiraten verhältnismäßig hilfreich. Ich kann meinen Ehepartner nicht ändern. Wer das versucht, der viel Spaß. Ich kann nur mit meinem Herzen damit umgehen. Ich kann nur mit meinem Herzen, damit kann ich ringen. Aber wenn ich anfange, mit dem Herzen meines Partners oder meiner Kinder zu ringen oder meiner Eltern, oder, es gibt so viele, ne, wie denn? Wir sind hineingestellt in Rahmenbedingungen. Wir sind reingestellt und dazu ein inneres Ja zu finden und zu sagen, ja, ich kann nicht einfach machen. Ich kann nicht einfach machen. Und wohl dem, der sich von der Machbarkeit seines Lebens verabschiedet, bevor das Leben, wenn Rüder Cowboy-Manier, die Tür eintritt und reinkommt und sagt, nee, jetzt zeige ich dir mal, wo deine Grenze ist. Und wir sind umgeben von Rahmenbedingungen, von Grenzen, von Begrenzungen. Wenn wir einsteigen in die Hiobsgeschichte, wenn wir einsteigen in all das, was da läuft, dann ist es eine Einladung zu sagen, ich muss nicht alles im Griff haben. Für manche von uns ist das eine gute Nachricht und eine Entlastung. Für manche von uns ist das eine massive Bedrohung. Manche von uns denken, das Leben funktioniert nur, wenn ich es im Griff habe. Und ich sag dir, alles, was passiert ist, wenn du das Leben im Griff hast, ist, dass du müde wirst. Dass du hart wirst. Dass du bitter wirst. Es ist so hilfreich, an irgendeiner Stelle sich mal davon zu verabschieden, dass ich alles im Griff haben muss. Denn das wird sowieso passieren, früher oder später. Es gibt so eine neutestamentliche Passage, ganz kurzes Ding, so eine kurze Szene. Jesus und Johannes, also der Jünger Johannes, nicht Johannes der Täufer, er hat eine sehr enge Beziehung zueinander. Das ist sehr deutlich, wenn man so durch das Neue Testament durchgeht und das sieht, dann merkt man, Johannes war herzensmäßig dicht an Jesus dran. Weil die Jünger hatten ja, also wir Menschen sind ja unterschiedlich. Manche von uns ticken sehr über den Kopf oder manche über den Bizeps und Johannes hat man immer das Gefühl, der tickt sehr übers Herz. Und er war herzensmäßig dicht an Jesus dran. Und das wussten auch die anderen Jünger. Die wussten, also wenn es einen gibt, dem das Herz zerbricht, wenn Jesus geht, dann wird das Johannes sein. Und deswegen fragen die Jünger, was ist aber mit ihm? Wenn du jetzt gehst, Jesus. Na, also die haben alle irgendwie gedacht, na, wir schaffen das irgendwie, aber was ist mit ihm? Und dann gibt Jesus eine interessante Antwort. Als du jung warst, da gürtetest du dich selbst. Du hast selber deinen Gürtel angelegt. Du hast dich selber gekleidet. Du hast entschieden, wann du aus dem Haus gehst und wie du aus dem Haus gehst. Wenn du aber alt bist, dann wird dich ein anderer gürten und wird dich führen, wohin du nicht willst. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, also da ist dieser 20-jährige, vor Kraft strotzende Kerl, ja, der machen kann, was er will. Und dem wird jetzt gesagt, es wird eine Zeit kommen, wenn du alt bist, und wir wissen in der Bibel, der wurde richtig alt. Wenn du alt bist, dann wird dich jemand anders gürten und wird dich führen, wohin du nicht willst. Was macht das mit der Strecke eines Lebens? Und es ist die Entscheidung deines Herzens, was es mit der Strecke deines Lebens macht. Es kann mich hier in diesem Moment drücken und frustrieren. Es kann mich bedrohen. Das wird mal passieren. Es kann aber auch in mir das hochkommen lassen, zu sagen, Gott kennt mein Ende. Gott kennt meinen Weg. Gott weiß. Ich muss das nicht mühsam über die Jahrzehnte hinweg lernen. Nein, schon heute, hier und jetzt kann ich stehen vor Gott und kann sagen, hey, du weißt alle Dinge, du weißt. Und ich kann damit leben, dass es Dinge gibt, die werde ich nicht machen können. Es wird Momente geben, da kann ich nicht die Veränderung hervorbringen, von der ich denke, wenn ich das nicht schaffe, dann. Es kann eine wahnsinnige Entlastung sein. Raus aus einem Machbarkeitswahn zu kommen. Raus aus dem, wenn mir, ne, das dürfte mir nie passieren oder dieser ganze Mist. Was macht Hiob in seiner Verzweiflung? Er ruft Gott an. Er ruft Gott an. Wie ruft er ihn an? Er ruft ihn ins Gericht. Er sagt, ich bin sauer. Ich bin sowas von sauer. Was mir hier passiert, das ist so ungerecht. Das ist so ungerecht. Gott, ich will, dass du mit mir ins Gericht steigst. Vorher möchte ich, dass du die Waffen an der Theke abgibst, ne? Also deine Macht und deine, ne? Deine Allwissenheit. Ne? Also die Knarren lässt du bitte draußen. Aber dann, ich will dir begegnen von Angesicht zu Angesicht. Dann sagt er so, ich habe die Stelle jetzt nicht rausgesucht, aber dann sagt er in diesen Passagen, die wir gelesen haben, das allein würde mir ja schon zur Gerechtigkeit genügen, weil du würdest ja nie mit einem Ungerechten in den Gerichtssaal gehen. Das ist witzig, ne? Er weiß genau, wie Gott ist. Er weiß genau, wie Gott ist. Er weiß, dass Gott ein gerechter Gott ist. Aber irgendwas ist in diesem Weg, in diesem ganzen Lebensding von Hiob, in Hiobs Augen schiefgegangen und er sagt, ey Gott, ich will mit dir ins Gericht. Obwohl du ja eigentlich nichts Falsches machst, aber ich will mit dir ins Gericht. Merkt ihr, wie es in ihm alles zerreißt? Aber Hiob weiß, an wen er sich wendet. Er wendet sich an seinen Gott. Er sagt, Gott, was ich jetzt brauche, ist, dass du redest. Was ich jetzt brauche, ist, dass ich dir mal ordentlich gegen Schienbein treten kann. Weil was die Freunde hier, das ist mir echt egal. Aber ich weiß, dass du, Gott, alles in deinen Händen hältst. Und irgendwie bist du für das Ganze hier verantwortlich. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise, ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, wie, aber irgendwie bist du doch der Hintergrund von allem. Und ich will jetzt, dass wir darüber reden. Ich glaube, die meisten von uns sind an diesem Punkt nicht. Wenn es richtig hart auf hart kommt, dann wollen wir einen besseren Arzt. Wenn es richtig hart auf hart kommt, dann wollen wir einen besseren Rechtsanwalt. Wenn es richtig hart auf hart kommt, also wenn es richtig hart auf hart kommt, dann gehen wir halt zu irgendeinem Quacksalber. Der kann ja vielleicht noch was tun. Wenn es richtig hart auf hart kommt, dann werden die meisten von uns zum Brummkreisel. Hauptsache schnell bewegen, damit wir nicht umfallen. Möglichst viele Optionen ziehen. Diese beiden Leute schaffen mir nicht Abhilfe, dann vielleicht 5 andere Leute. Und wenn die nicht, dann vielleicht nochmal 10 andere Leute. Ich werde schon irgendwie schaffen, dass es so wird, wie es sein soll. Es muss doch irgendwie gehen. Es muss doch irgendwie passieren. Ich muss doch irgendwie das schaffen. Und das tut Hiob nicht. Das tut Hiob nicht. Nichts gegen den jeweils besseren Arzt. Ich hätte selber so eine nette Geschichte dazu. 30 Sekunden, ja? Ich hatte so eine Hüftgeschichte, die war irgendwie, meine Hüften waren irgendwie zu gerade in der Pfanne drin, fragt mich nicht, da war ich Kind. So 9, 10. Dann starb mein Vater. Und das war vielleicht auch ganz gut so, in diesem Fall, was die Hüfte angeht.
Weil eigentlich sollte ich operiert werden. Ja, also man sollte mir aufgeschnitten werden und dann sollte man da so ein Keil aus meinem Oberschenkelknochen sollte rausgeschnitten werden, dann sollte das wieder zusammengepappt werden und dann sollte alles gut sein. Und meine Mutter hat sich das angehört von dem Orthopäden und hat gesagt, es gibt doch bestimmt einen, der noch mehr Ahnung hat als sie. So, dann ist sie nach Kiel gegangen, also von uns 1,5 Stunden entfernt. Der in Kiel hat dasselbe gesagt. Dann hat sie gesagt, Hamburg. Dann ist sie nach Hamburg gegangen. Der in Hamburg hat dasselbe gesagt. Und dann, also meine Mutter hat diese Terrier-Qualitäten, ja, und ich habe nichts gegen Terrier. Also wenn sie Menschen sind. Und dann hat sie gesagt, sagen Sie mal, wenn Sie fachlichen Rat bräuchten, an wen würden Sie sich in Deutschland wenden? Und dann hat er jemand in Dortmund genannt. Ja? Hat er jemand in Dortmund. Und dann ist meine Mutter mit mir nach Dortmund gegangen. Und der hat sich das angeguckt. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, nach dem heutigen Stand der Medizin würden wir sagen, aufschneiden und alles machen. Aber wissen Sie was? Die Medizin schreitet mit so einer Geschwindigkeit voran und Ihre Krankheit ist so langsam, also Sie werden frühestens mit 30 im Rollstuhl sein, frühestens. Bis dann sind die ganzen OP-Techniken viel weiter. Wissen Sie, wenn das mein Sohn wäre, ich würde den jetzt nicht operieren. Ich würde das einfach mal sein lassen. Und dann gucken wir mal in 10 Jahren wieder. 5 Jahren. Dann, wie gesagt, mein Vater starb dann. Das war, ne, da hätte ich eigentlich wieder vorstellig werden sollen in der Zeit. Da hat meine Mutter gesagt, also hier, ne, ich bin jetzt gerade frische Witwe und das Letzte, was ich jetzt noch brauche, ist irgendwie ein Sohn, der durch einen OP-Saal geschoben wird. Ne? Und ich war dann 15, als ich da erschienen bin. Und dann bin ich geröntgt worden und alles war super. Knochen waren genau an der Stelle, an der sie sein sollen. Ich weiß, dass ich immer noch komisch gehe und merkwürdig breite Hüften habe und irgendwie sowas, aber es ist medizinisch im Normalmaß, ja? So, also, ich habe nichts dagegen zu sagen, so, es gibt vielleicht den besseren Arzt, es gibt vielleicht den besseren Rechtsanwalt, es gibt vielleicht den, das, keine Frage. Aber was ich dir wünschen möchte, weil Gott dir das wünscht, ist, dass du geborgen bist in deinem Gott. Dass du eine Ruhe hast in deinem Gott. Dass die Not dich nicht hektischer und hektischer macht. Dass die Not nicht dich immer mehr abschnürt. Sondern dass man sagen kann, es ist so, wie es ist. So ist es jetzt erstmal. Im Römerbrief, diese eine Bibelstelle, die wollte ich euch nochmal geben, 15, da sagt Paulus, ich bitte Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet. Das ist immer das Problem mit den frommen Vokabeln, ja? Hoffnung ist ja auch so eine Hoffnung, ne? Also, das ist so wie das Wort Glauben. Das Wort Glauben kann man gut übersetzen, eigentlich mit dem Begriff Vertrauen, und da merkt man auf einmal, was das heißt, ne? Hoffnung heißt eigentlich erwarten. Ja? Hoffnung heißt erwarten. Hoffnung, das steckt bei uns im Deutschen so, ich hoffe mal. Ne? Das ist völliger Quatsch. Neutestamentlich, biblisch ist Hoffnung nicht so ein mal gucken, was da kommt. Ne? Ich bitte Gott, auf den sich unsere Erwartung gründet, dass er euch in eurem Vertrauen mit aller Freude und allem Frieden erfüllt, damit eure Erwartung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. Auf wen gründet sich unsere Erwartung? Auf wen gründet sich das Morgen? Paulus sagt, auf Gott. Der Gott, der mich gestern und heute getragen hat, der trägt mich auch morgen. Dass er euch in eurem Vertrauen mit aller Freude und Frieden erfüllt. Das ist ein schönes Wort, ne? Wie geht's dir gerade mit deinem Gott? Paulus würde sagen, Freude und Frieden. Das sind die Sachen, an denen du merkst, wie dicht bist du gerade an der Quelle dran.
Nicht, wie gut bist du in der Nachfolge, wie gut bist du da drin, ihm zu folgen. Das ist die Frage nach Liebe. Gott lieben, Menschen lieben. Aber wie sehr bist du in ihm drin, ist die Frage nach Friede und Freude. Gute Fragen, einfache Fragen, simple Fragen. Freust du dich? Freust du dich? Oder argumentierst du, warum du dich nicht freuen kannst, weil? Wenn du Christ bist, brauchst du so nicht zu argumentieren. Gott hält dich. Gott ist da. Und im Moment ist es vielleicht Mist und morgen vielleicht auch noch, aber am Ende auf jeden Fall nicht. Und vielleicht ist das Ende viel früher da, als du denkst. Und vielleicht ist das Morgen schon viel besser, als du heute befürchtest. Freust du dich? Und hast du Frieden? Bist du raus aus dem Getriebenen? Was man noch schaffen muss, machen muss, was man noch... Ich bitte Gott, und klar, von ihm muss das kommen, auf den sich unsere Erwartung gründet, dass er euch in eurem Vertrauen mit aller Freude und allem Frieden erfüllt, damit eure Erwartung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. Leid, das reinbricht in unser Leben, Not, die reinbricht in unser Leben, kann uns hart machen, sie kann uns bitter machen, sie kann uns stumpf machen, ich will das alles nicht mehr spüren. Sie kann uns aber auch stärker machen, unerschütterlicher, weil wir mehr und mehr und mehr unser Leben an Gott hängen. Weil wir mehr und mehr und mehr unsere Erwartung an ihn hängen und merken, das, was wir bei ihm abladen, was wir bei ihm aufhängen, was wir bei ihm einhaken, das hält. Das hält. Dass eure Erwartung in der Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. Dass man irgendwann ganz gelassen bei irgendwelchen Ärzten sitzen kann, das ist ja meist der Götze unserer Zeit, Hauptsache gesund, dass man irgendwann gelassen bei Ärzten sitzen kann und lass sie doch erzählen. Die sagen, du bist gesund, super. Sie sagen, du bist krank, auch super. Denn das macht nicht den Unterschied. Was den Unterschied macht, ist Friede und Freude. Wir hören jetzt ein Vortragslied von Claudia und ich werde jetzt noch mit uns beten. Herr, ich will mein Herz an dich hängen und an dir festhaben. Ich will nicht fatalistisch mit hängenden Schultern sagen, das ist so, wie es ist. Sondern ich will geborgen sein in dir. Meine Freude, mein Frieden, mein Vater. Ich will geborgen sein in dir und aus einer Position größter Sicherheit, größter Annahme, fröhlich in den Sturm des Lebens gehen. Herr, ich will mich berühren lassen von dieser Welt und doch merkwürdig unberührt sein. Ich will die Umstände meines Lebens anpacken mit aller meiner Kraft und doch alles von dir erwarten. Herr, wir legen dir unsere Herzen hin. Wir bitten dich, forme unser Herz. Sei du unsere Hoffnung, unsere Erwartung. Sei du unser Glaube, unser Vertrauen. Amen.